From first kiss to last embrace, all the mystery and fear and terror that love can hold.
I like you, Ellie. You've been damn good for me these past few days. I'm just not a guy anybody should be around right now. That's not you. It's me.
You're careless with people, Harry.
Dave!
Your name? Who sent you?
Do you honestly think we'd send one of our people up to a railroad station in Connecticut just to push you under a train?
Harry, if I wanted you dead, you think you'd be walking around here?
You better watch out for Dave, Harry.
I'll be right back.
Wherever he goes, fear seems to follow. Terror seems to wait.
I want to know if something's going down that I don't know about.
I don't know what you think is going on, but it's not us. Just hope it's not you.
Help me! I changed my mind. I didn't leave. No! Please don't shoot me!
The trick is not to panic. Think of the mind as a weave, Harry. A fabric. Some of your threads happen to get a bit overstretched.
All I need is a little work. I'm scared for you, Harry. I suppose it's some sort of death threat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos mit einem, ich wollte gerade sagen, seltenen Gast, aber so selten ja auch nicht mehr, denn er hat seinen Worten Taten folgen lassen und gesagt nach dem letzten Filmgespräch, es soll nicht weitere 3 Jahre ins Land ziehen, bevor wir uns wieder hören. Und deshalb ist er auch heute schon wieder hier und ich könnte nicht glücklicher darüber sein. Stefan Jung, hi Stefan.
Hallo Patrick, hello again und hallo an alle Hörerinnen und Hörer, ich freue mich.
Du hast einen Film mitgebracht, auf den ich mich auch freue, natürlich neben dem Gespräch mit dir, und teaser den doch mal ein bisschen an. Also du hast 30 Sekunden, um uns hier den schmackhaft zu machen. Elevator Pitch, come on.
Ja, um so zu sagen, dass wir vorher schon Roy Scheider besprochen haben und auch schon früher Sorcerer und jetzt letztens 52 Pickup und gesagt haben, wir machen jetzt eine Roy Scheider-Reihe. Und sind jetzt bei Jonathan Demme gelandet im Jahr 79, Last Embrace, im Deutschen Tödliche Umarmung. Ein Film, der auf einem der Poster viel zu viel vorwegnimmt und der eine an den klassischen Film Noir erinnernde paranoide Liebesgeschichte mit vielen Hitchcock-Elementen in tolle Bilder gießt, stimmungsvoll und ein Wiederentdecken lohnt, der auch ein bisschen unterm Radar läuft, kann man sagen, ja.
Sehr, sehr gut, tatsächlich. Wir haben das nicht vorgeübt, also ich habe dich jetzt damit komplett überrumpelt, ja. Deswegen Chapeau. ja, ich freue mich immer über Roy Scheider Filme zu sprechen. Er hat ja tatsächlich eine unglaubliche Qualitätsdichte, wenn man so auf sein Schaffen der 70er und frühen 80er Jahre blickt, da ist ja relativ wenig dabei, von dem ich jetzt sage, kann ich gar nichts mit anfangen. Also einige Sachen kenne ich auch noch nicht, zugegeben, diesen kannte ich auch noch nicht jetzt hier vor dem ersten Sehen am gestrigen Abend, aber der Mann hat schon einiges geleistet, tatsächlich. Ja.
Ich habe es jetzt auch beim Wiedersehen, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, auch diese Präsenz, die er zeigt, also diese Energie, so ein bisschen die Rollenwahl. Er, glaube ich, hat sich schon immer wieder auch seine Sachen ausgesucht und gesagt, da will ich doch irgendwie präsent sein. Wir hatten ja das Thema Roy Scheider schon, dass es, auch wenn es ein A-Schauspieler ist, dass er aber nie so diese ganz große A-Liga-Präsenz hatte, wie eben andere Stars in der Zeit. Ne? Dass auch wenn er bei Jaws der Weiße Hai mitgespielt hat, war er halt einer von dreien. Und auch wenn er bei Sorcerer mitspielt, ist er einer von vieren. Bei Sorcerer jetzt auch nicht der paradigmatische Blockbuster ja geworden ist, sondern halt eher der Flop, trotz seiner Qualitäten. Aber Roy Scheider halt immer diese Präsenz auch hat. Also wir sind so ein A-Schauspieler, der so immer kurz zwischen erster und zweiter Reihe so ein bisschen steht. Also jetzt nicht qualitativ gemeint, aber so in der Wahrnehmung. Aber wenn man ihn dann sieht, dann ja, dann haut er einen gleich irgendwie fast einen in Bann, ja.
Last Embrace ist ja schon toll, also tödliche Umarmung, über den wir heute sprechen, aber er hatte 79 noch die Chance, einen noch besseren Film zu machen, nämlich All That Jazz, den ich ja auch über alles liebe, tatsächlich. Also das wäre so eine typische Star-Making-Performance gewesen, auf den guckt man eigentlich und denkt sich, der steht und fällt mit Roy Scheider. Und trotzdem, du hast ja absolut recht, ist er immer noch ein Schauspieler, der trotz vieler denkwürdiger Hauptrollen, und er war ja durchaus auch beteiligt an vielen sehr, sehr profitablen Produktionen, wie hier natürlich Jaws oder Das fliegende Auge war auch super profitabel, vollkommen unterschätzter John Badham-Film, war er nie so der Riesenstar, aber groß genug, um hier, glaube ich, in Sequest die Hauptrolle zu spielen. Und damals wurde das, als es noch nicht so häufig war, dass Filmstars auch in Serien die Hauptrollen spielten, damit wurde auch schon viel Werbung gemacht, glaube ich, als er in dieser Spielberg-Serie da aufschlug in der Hauptrolle.
Habe ich tatsächlich auch nie gesehen, ne?
Nee. Hast du auch nicht so viel verpasst?
Ach so, hätte das sein können. Du erzählst mir gleich was von versteckten Qualitäten.
Nee, ich habe nicht viel geguckt tatsächlich. Und später war der Buzz dann auch, also der BUZZ-Buzz, relativ laut von Seiten Roy Scheiders, der sich auch anfing, über die zunehmend schlechte Qualität der Drehbücher zu beklagen. Und eigentlich habe er gar keinen Bock mehr auf die Serie. Mache es ja nur noch wegen des Geldes. Und seine Rolle wurde immer kleiner. Mhm. Und die Drehbücher angeblich immer schlechter. Da hatte ich aber auch schon längst aufgehört, die Serie zu gucken. Deswegen halten sich meine Kenntnisse auch sehr in Grenzen. Ich habe ein paar Folgen geguckt, also den Piloten und ein paar Folgen der ersten Staffel und dachte mir, ich bleibe bei Star Trek. Last Embrace, wie geht's dir? Willst du auch immer The Last Embrace sagen? Also mir rutscht es immer so fast
raus. Ja, doch, das könnte man schon sagen, the Last Embrace. Und dann ist es halt doch mal ja, wie Last Boy Scout einfach, ohne The.
Stimmt, das spart man sich
aber auch gerne. Aber im Deutschen war das, ne? Ich glaube, heißt es nicht im Original The Last Boy Scout?
Im Original The Last
Boy Scout. Ja, und im Deutschen ja, Last natürlich. Boy Scout, das Ziel ist Überleben. So, jetzt haben wir die Parallele auch. Aber ja, Last Embrace. Ich hatte das vorhin schon so angeteasert. Also die Blu-ray, die wir beide, oder sogar 4K UHD Blu-ray, die wir beide uns jetzt, ich hatte sie mir besorgt. Du hast sie dann auf meinen Anraten dir selber irgendwie bestellt, weil das von Cinematograph, einem Sublabel von, jetzt muss ich schnell lügen.
Vinegar Syndrome.
Vinegar Syndrome, klar. Was sonst? Ja. Aus den USA, vom Negativ neu restauriert in 4K. Über die Qualität können wir dann auch noch sprechen. Hat aber ein schöneres Cover als jetzt sag mal die deutsche Blu-ray oder das Originalcover, weil das Originalcover ist so, okay, bei Sorcerer auf dem Originalplakat von Sorcerer hatten wir auch eine Schlüsselszene, die den Film teasert, also auch eins meiner Highlights, aber halt noch nicht so das Ende. Und muss wirklich sagen, das klassische Postermotiv, wenn es denn das ist, ich glaube schon, und auf der deutschen OFDB Blu-ray auch drauf ist, das ist halt wirklich so gefühlt the last shot in the movie, also nicht last embrace, sondern last shot, die letzte Einstellung. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, weil man dann den ganzen Film ja auch guckt und irgendwie auf die Einstellung drauf hin wartet und dann denkt man sich, wenn der Film vorbei ist, man hat so viel mehr gesehen als nur das, nämlich den ganzen Film zuvor. Aber ja, ist bestimmt gewollt.
Ich habe mir das tatsächlich notiert als möglicher Diskussionspunkt, also als möglicher Gesprächspunkt, dass dieses Plakatmotiv mit eben Janet Margolin, die da hängt und gerade noch so von Roy Scheider festgehalten wird, bevor sie in die Flut eines Wasserfalls stürzt, ob das wirklich die dümmste oder brillanteste Idee des Marketing-Teams war. Ja. Weil einerseits natürlich, hast du recht, es ist ein klassischer Mega-Spoiler für das, was am Ende passiert. Andererseits, wenn du in den Film reingehst und die ganze Zeit auch, also vielleicht gehen auch viele Menschen einfach in den Film rein, weil sie die ganze Zeit auf diese Szene hinfiebern und dann hat das Marketing-Team ja einen guten Job gemacht.
Ja, das stimmt und genau in diesem Spannungsfeld sehe ich das auch. Also man könnte es wirklich fragen, ist es wirklich ein Fauxpas oder ist es einfach genial? Ist es Ich denke mir, sie haben sich schon was dabei gedacht und ich habe mich ja selber wieder dabei ertappt, den Film nach längerer Zeit nochmal zu sehen und wusste gar nicht mehr, also ich wusste schon, dass es am Ende ist, aber ich wusste nicht mehr genau, wie steuert es darauf hin und die Einstellung ist ja dann im Film auch doch noch ein bisschen anders, also ist ja so ein schönes gezeichnetes Motiv. Ne?
Ja. Und natürlich macht auch jeder der Kontext, die Musik, der ist natürlich auch ein anderer als den das Kinoplakat vermuten lässt, wo man eben mutmaßt vermutlich, dass Roy Scheider gerade seine Geliebte aus den Fluten retten will. Und ich meine, das will er ja auch im Film, aber natürlich unter völlig anderen Vorzeichen.
Ja.
Es ist ein weirder Film. Und ich freue mich echt sehr drauf, mit dir darüber zu sprechen. Das Jahr ist 79, Mai 79, fast mein Geburtstag, an dem der Film tatsächlich in die US-amerikanischen Kinos kam. So ein alter Knochen bin ich mittlerweile. Und die Hauptrollen spielen Roy Scheider und Janet Margolin, John Glover, können wir gerne auch gleich noch ein bisschen vertiefen, Sam Levine, Charles Napier, eine feste Größe, möchte ich mal sagen, in fast allen
Russ Meyer-Filmen
auch, aber Jonathan Demme-Film bis zu seinem Tod. Und Christopher Walken, das hat mich am meisten überrascht, dass der hier aufschlägt für, naja, plus minus 5 Minuten, würde ich sagen.
Ja, wenn überhaupt, ja. Das ist schön, der Cast ist schön. Das ist eine bunte Mischung an qualitativen Persönlichkeiten, die mal mehr, mal weniger da reinstreuen und dem Film dann in diesen Momenten dann doch auch diesen nötigen Pep auch noch geben. Weil man muss ja auch sagen, Roy Scheider und Janet Margolins Rollen sind ja sehr, sehr auf diese Paarbeziehung, auf diese paranoide Paarbeziehung, dieses paranoide, erotische Knistern, wie man es auch mal beschreiben möchte, so im Film Noir, ist schon auf die beiden fokussiert und dann streuen diese anderen Figuren immer so mit rein. Also ich will so damit sagen, nötiges Aufpeppen nicht, weil der Rest des Films nicht gut wäre, aber sie tun dem Film halt gut, weil sie es auch ein bisschen auflockern und halt noch ein bisschen mit Pep bereichern, von außen mit Figuren, die halt eben auch für die Kürze gut gespielt sind. Also ich denke jetzt gerade an Charles Napier und auch Christopher Walken. Also ich glaube, der hat ja gefühlt echt nur 2,5 Minuten oder 3, wenn überhaupt. Aber das reicht. Und auch wie die aussehen. Lass uns dann auch noch gerne über die Looks sprechen, gerade bei John Glover und Christopher Walken. Also ich sag nur Frisur und Bart und Haarfarbe. Es war alles abgesprochen in dem Film.
Christopher Walken hat ja auch klassisch so eine, ist eine Herausforderung, die Frisuren bei Christopher Walken. Meistens sieht er nicht besonders gut aus. Und ich finde, ihm hat ehrlich gesagt das Alter sehr, sehr gut getan. Also die Haarschnitte werden immer besser, je weiter wir in die Jetztzeit kommen. Und damals in vielen Rollen dachte ich mir, ich glaube, hier hat das natürlich auch Methode. Klar, er soll hier auch einfach irritierend, denke ich, wirken. Aber ja, diese Brille, dieser Haarputz, dieser Schnauzbart, uah. Weil er ist ja eigentlich ein attraktiver Typ, ne? Zumindest war es mal, wenn man ihn richtig aufbrezelt. Ja.
Christopher Walken, ja, Christopher Walken ist halt, sag mal so ein blasser, der kann halt sehr gut blasse Gangster und auch so Geisterfiguren spielen. So. Also ich finde, er kommt auch in den Heaven's Gate so als diese bisschen so komische, blasse, geisterhafte Rächerrolle aus dem Irgendwo her. Passt das ganz gut, aber der hat immer so ein, nein, der hat eine spezielle Aura. Also ich muss sagen, ja, irgendwie auch schicker Typ. Aber er hat jetzt nicht so dieses warme, dieses wohlige, warme, attraktive. Das hat er irgendwie nicht. Sondern
Nein.
er ist halt dieses,
Nein.
der schaut immer aus wie so ein Gangster oder wie so ein halbes Gespenst, so manchmal, ne? Und dann hat er aber auch diesen besonderen Humor. Oder in Dead Zone ist er ja auch ja, ein Leidender, ne? Ein Leidender, mit dem er
Ich wollte gerade
mitleidet.
sagen, das kann er nämlich auch gut,
Ja.
natürlich, klar. Und natürlich in Deer Hunter, seine Leidensrolle par excellence, für die er auch einen Oscar gewonnen hat. Und das war eben ein paar Jahre vorher. Und ich denke mal, deswegen war er auch nicht ganz günstig. Und ich mutmaße mal, deswegen ist er auch nur relativ kurz in diesem Film zu sehen, weil man wahrscheinlich auch nur mit Blick aufs Budget gesagt hat, Herr Christopher Walken, der ist gerade gut im Geschäft, wir können uns den nur für 1 oder 2 Tage leisten. Aber hey,
So.
das ist jetzt nur
Aber
Kaffeesatzleserei.
so wirkt das, ja, so wirkt das. Das ist halt eine Szene. Wir können ja auch sagen, kurz, welche Rolle er vielleicht auch einnimmt, oder vielleicht auch kurz zur Handlung, oder willst du erst die IMDb-Handlung traditionell vorlesen?
Ich lese gerne die
Ja,
UFDB-Inhaltsangabe vor.
UFDB.
Geschrieben von Wandersmann. Wandersmann schreibt: Fünf Menschen, die sich noch nie begegnet waren, sterben auf geheimnisvolle Weise. Als Sechster steht der Versicherungsagent Harry Hannon, das ist Roy Scheider, auf der Liste. Der Geheimagent Hannon stellt erst nach einer Kur, der er sich wegen eines Nervenzusammenbruchs unterzogen hatte, fest, dass der Anschlag, bei dem seine Frau Dorothy umgekommen ist, eigentlich ihm gegolten haben könnte. Er erhält eine geheimnisvolle Notiz, die mit ZM in aramäischer Schrift unterzeichnet ist. Der Zettel erweist sich als Morddrohung zusammen mit der jungen Studentin Ellie. Naja, Janet Margolin, die sich während seiner Abwesenheit in seiner Wohnung häuslich niedergelassen hat, kommt er einem Rachekomplott auf die Spur. Kleider korrigierender Eingriff. Ich glaube, ja, sie studiert, aber sie ist Mitte 30. Also ist jetzt nicht so, dass er mit der Teenagerin rumhängt.
Das kann man dahingehend korrigieren, aber muss dazu schon noch. Okay, aber erstmal kurz zur Inhaltsangabe. Wie findest du die? Ich finde die so halb Banane.
Ja, sie rückt Sachen in den Vordergrund, die ich da gar nicht so prominent sehe, aber sag mal.
Ja, zum Beispiel am Anfang, nach dem mysteriösen Verschwinden von 5 Leuten, irgendwie sind die 5 Leute, sie sind uns nicht präsent. Also der Film startet ja. Und das ist ja auch so eine
Ja.
Qualität, immediately in a scene, im Climax dann so auch mit Zeitlupe noch leicht verzögert. In dieser Edition, die wir sie hier gesehen haben, auch extrem gesättigte Farben. Wie gesagt, können wir noch reden, ob das dann so sein soll. Ist also dunkel, aber irgendwie leuchtende, sehr, sehr gesättigte Farben, war ein bisschen irritierend. Und da haben wir eben auch diese kurzen Mini-Gastauftritt von Joe Spianell, über den wir schon gesprochen haben. Der kommt wirklich nur in dieser Einstellung dann. Und eigentlich ist er im Blickkontakt mit ihm, mit Roy Scheiders Figur, die gucken sich zu, dann wird kurz mit dem Kopf geschüttelt oder genickt oder was auch immer, oder die Hand weg und dann weiß man, das Attentat, die haben es auf ihn abgesehen. So. Und in der Zeitlupe ist halt seine Frau, fällt sie halt mit zu Tode. Und das ist der Einstieg im Film. Da brauche ich keine Vorgeschichte oder wer noch irgendwie auf der Liste gestanden wäre. Es beginnt halt so ganz unmittelbar. Also der Film beginnt mit einem filmisch stilisierten, gedehnten Trauma.
Ich fand die Eröffnungsszene einerseits total okay, wenn sie auch inszenatorisch schon nicht so die also auf dem Höhepunkt ist wie der Rest des Films. Auch die, offensichtlich wurde das ja auch dann nachgesprochen oder nachsynchronisiert, ne? Also die schreien nicht in Zeitlupe, sondern du hörst eben, das ist so in Zeitlupe gefilmt oder in, also undercrank quasi oder overcrank nennt man das ja. Aber wenn dann eben die Dorothy schreit, dann ist das so, nein! Und man merkt, die Schauspielerin kämpft sich da gerade einen ab, um das irgendwie glaubwürdig wie ein Zeitlupenschrei klingen zu lassen. Und sie ist auch eben schauspielerisch nicht so ganz auf der Höhe. Ich habe später angelesen, sie ist eigentlich die Skriptassistentin gewesen und man habe keine echte Schauspielerin gehabt für die Szene. Aber ist ja egal, sie ist ja auch nach 10 Sekunden raus. Aber das wirkliche Problem, was ich mit der Öffnungsszene habe, ist eben der bereits von dir erwähnte Joe Spinell oder Spinell. Ich sehe eben, dass der reinkommt und weil ich eben so ein riesiger Joe Spinell-Fan bin, nach Rocky, nach Nighthawks, nach Maniac, nach Star Crash, nach was weiß ich, ist einfach so eine Genregröße. Also einfach eine gesetzte Größe für mich, denke ich die ganze Zeit. Und ich habe die erste halbe Stunde gedacht, wann kommt der denn wieder? Der muss doch noch eine Rolle spielen. Aber es ist eben wirklich nicht mehr als dieser Kurzauftritt. Der ist einfach nur, er spielt eine Rolle, die in jeder anderen Produktion wahrscheinlich irgendein Statist übernommen hätte.
Ja.
Und das hat mich einfach so ein bisschen irritiert, weil ich dachte tatsächlich eine Zeit lang, oh, wir sehen hier einen Joe Spinell-Film. Aber das war's für ihn. Wir sehen ihn nicht
wieder. Das ist dann in der Hinsicht ein bisschen irritierend. Wir hatten ja im Vorgespräch jetzt schon die Präsenz von Joe Spinell und auch in der Phase, dann ein Jahr später, dann eben Maniac und dann auch in Cruising eine Nebenrolle. Das ist auch eine düstere Atmosphäre.
Toll.
Und vorher eben in der Pate auch. Und der hat halt schon eine gewisse Präsenz. Und ja, ich gebe dir recht. Also man rechnet zumindest damit, dass er nochmal für einen Moment im Film irgendwie zurückkommt. Und sei es nur irgendwie am Bahnhof, wo er nochmal gucken darf und prägnant. Aber das war es halt wirklich. Man vergisst ihn dann irgendwie über den Film dann doch irgendwie, oder?
Ja, klar.
Du weinst ihm nur ein bisschen hinterher. Wann ist er denn wieder? Kommt gar nicht mehr. Ne? Ja, aber also wie gesagt, wir hatten ja schon andere Roy Scheider-Filme besprochen. Ich meine, ich habe immer das Gefühl, auch zu der Rollenwahl, wir hatten uns über Roy Scheider unterhalten, dass er diese Präsenz hat, auch wenn er nicht immer so ganz High-End für alle präsent war als der erste Darsteller. Hat irgendwie so einen Hang zu so tragischen Rollen auch, also die auch mit Gewalt verknüpft sind, wo was passiert, wo großer Verlust. Das habe ich schon auch. Also wenn wir jetzt mal von Jaws mal auf die Seite nehmen, das ist ja aber auch eine Verlustrolle, wo es um Traumabewältigung geht. Und das Trauma trägt ja er als Familienvater in Jaws, das darf schon gesagt sein. Die anderen sind ja quasi technische Assistenten. Also er ist ja die zentrale Figur. Hast du das in Sorcerer auch, dass da was passiert, dass Mist gebaut wird, dass das Leben dahin gehen und dass er das aufarbeiten muss? Irgendwie hat er diesen Hang zu diesen wirklich existenziell dramatischen Rollen. So, und das kommt hier beim Last Embrace, kommt das schon stark raus. Ne? Da sehen wir ihn dann immer wieder mal am Friedhof. Das kommen immer Rückblicke oder Rückerinnerungen an seine Frau und die dann quasi reflektiert wird in dieser jungen Frauenfigur. Das ist immer wieder klassisch bei Hitchcock. Und alles, das arbeitet, den ganzen Film arbeitet das in ihm durch. Und auf seinem Gesicht sieht man das. Ja, irgendwie hat er so ein Faible für diese Rollen. Ja,
auf jeden Fall. Wobei einer seiner größten kommerziellen und auch von Kritikerseiten Hits ist natürlich Brennpunkt Brooklyn, French Connection. Und da spielt er eigentlich eine fast betont leichtfüßige Rolle neben hier Gene Hackman als Popeye Doyle. Da ist er so der sympathische, etwas, ich möchte nicht sagen leichtlebigere, aber unbeschwertere Assistent. Und das gefällt mir eben auch ganz gut. Also er kann unglaublich viel, unglaublich gut machen. Und ich denke auch, er trägt große Teile dieses Films. Also der Film wurde ja relativ harsch von der Kritik aufgefasst. Also nicht komplett verrissen, aber schon tendenziell eher so mittelmäßig rezensiert damals bei Erscheinen. Und ich möchte ihm so halb widersprechen, aber auch halb entgegenkommen, wenn ich sage, ja, also zumindest die KritikerInnen, die geschrieben haben, dass Roy Scheider den Film zu etwas mehr macht, als so das Drehbuch hergibt, dem würde ich schon zustimmen. Mhm. Also viele Szenen haben eben erst durch ihn, durch seine Präsenz so ein gewisses Gewicht auch. Mhm. Weil ich mir oft eben gerade so mit Blick auf einige Dialogzeilen auch denke, ja, wäre das jetzt nicht Roy Scheider und Charles Napier, also zwei Schauspieler, die ich wirklich liebe, dann wäre die Szene nichts Besonderes.
Genau,
aber da kann man vermutlich über jede Szene sagen. Insofern auch eine ziemlich hohle Aussage meinerseits.
Naja, ich sag mal so, wenn du hast im Drehbuch, hast du ja verschiedene Stellen und verschiedene Szenen, die vielleicht mehr präsent sind und auch in der Inszenierung. Da ist jetzt vielleicht die Friedhofsszene, die du sicher auch ansprichst, erstmal mit Charles Napier und ihm. Vielleicht nicht die spektakulärste Szene, aber da ist es schon, da hast du schon recht, entscheidend, was die beiden aus dieser Spannung und aus dem Dialog machen. Und Charles Napier kennst du besser als ich, das habe ich jetzt schon im Vorgespräch gemerkt. Ich kenne ihn schon von diversen Rollen auch, aber dass er mir auch hier nochmal so als wirklich Qualitätsschauspieler auch im Dialog, auch in der Mimik, in der Präsenz so aufgefallen ist, hatte ich jetzt schon länger Pause, muss ich zugeben. Müsste jetzt dann nochmal vielleicht zwei, drei Filme da nachholen mit ihm.
Er ist so ein bisschen auch der Glücksbringer von Jonathan Demme lange Zeit gewesen, eben bis er dann auch verstorben ist. Er ist bis in Manchurian Candidate, also dem Remake des Frankenheimer-Films von 2004, in jedem Jonathan Demme-Film zu sehen, soweit ich weiß. Hat mehr oder weniger große Rollen, manchmal wirklich klein. Ich glaube, in hier Gefährliche Freundin ist er so ein, betreibt er so ein Diner und auf einmal kurz wütend auf die Straße rennen. In Schweigen der Lämmer ist er einer von den beiden Cops, ja, die von Hannibal Lecter da umgebracht werden, da in diesem improvisierten Knast.
Ja.
Und also er hat immer so, sagen wir mal, Rollen irgendwo so zwischen 3 bis 5 Minuten in jedem Jonathan Demme-Film bis für die nächsten 30 Jahre.
Ja. Die beiden Filme habe ich sogar noch präsent, ne? Also Something Wild und Silence of the Lambs, aber ich glaube, die anderen muss ich dann nochmal gucken. Aber auf jeden Fall toll, ja. Und vielleicht auch, also vielleicht auch nochmal zu der Inhaltsangabe und dass wir da so den Aufgriff nehmen, wie es im Film, wie er sich entwickelt. Also er legt eine Spur, der Film, sodass die Figur von Roy Scheider immer rausfinden will, wo bin ich hier wieder gelandet oder wie komme ich vielleicht auf meinen Job zurück? Er wird ja erstmal, muss ja auch wissen, es wird auch nicht so richtig ausgesprochen, aber es wird schon immer wieder erwähnt, dass er auch Aufträge bekommt, dass er eigentlich ein Auftragskiller ist. Korrigiere mich jetzt gern. Weil man weiß es nicht so genau.
War auch nicht ganz klar.
Ja, man weiß es nicht so genau, man hat das Gefühl, dass gerade auch die von Christopher Walken kurz gespielte Figur eigentlich so dieser Auftragsgeber ist. Und er ja am Anfang sich mit jemand trifft, mit einer Dame, und eigentlich eine leere Rolle Papier bekommt und eigentlich da ein Auftrag drauf sein soll. Und er dann erstmal sich abgeschrieben fühlt und der Sache auf den Grund gehen will. Also quasi hinterfragt eigentlich, warum werde ich nicht beauftragt? Wo ist meine Bestimmung? Meine Funktion ist weg. Also eigentlich ein Mann, dessen Funktion weggefallen ist. So. Und dann begibt er sich auf die Suche. Hinterfragt bestimmte Dinge und man hat immer wieder das Gefühl, dass seine Auftraggeber oder Ehemaligen ihn gleichzeitig irgendwie eliminieren wollen, also aus dem Weg räumen wollen,
ja,
und er gleichzeitig eben auf die Junge von Janet Margolin, also ja, jünger deutlich als er ist sie schon, auch wenn sie jetzt keine 19-jährige Studentin ist, aber zumindest hat man noch dieses damals populäre und bekannte Diskrepanz alter Mann, Frau.
Ja, ja.
Ne? So.
Ja, ja.
Und sie dann schon so. Erstmal ist sie so ein bisschen unscheinbar, aber ein bisschen schlichter gekleidet, auch so ein bisschen in der Art verletzlich zurückhaltend. Und das auch in der ersten Szene schon so beginnt, dass er ihr ungewollt verfällt. Nicht, dass er sich angezogen fühlt, sondern dass sie halt in dieser gemieteten Wohnung auf einmal ist, wo er eigentlich seine übliche Zuflucht sucht oder so seinen Aufenthalt sucht. Und sie sagt, nee, da gab es eine Verwechslung. Und da beginnt eigentlich der Film, dieses klassische Verwechslungsspiel, so Hitchcock, Mann sucht sich selbst, Mann sucht nach dem Grund. Genau, ja, und dann geht das los. Also das nur kurz nochmal zur Einordnung, was der Film eigentlich sich dreht, eigentlich diese Suche von ihm nach den Gründen oder nach der Vergangenheit und auch dann, ja, ja.
Das ist richtig. Also ich meine, das, was hier so die Inhaltsangabe voranstellt, ist im Grunde etwas, was wir nach rund einer Stunde erfahren im Film. Das ist im Grunde ein relativ später Twist, wobei ich auch nicht weiß, ob es ein Twist ist, sondern eher wahrscheinlich eine überraschende Handlungsentwicklung, möchte ich es mal benennen. Überhaupt, der ganze Film wirkt so rückblickend für mich viel interessanter als während des Guckens. Also ich muss sagen, während des Guckens dachte ich mir ganz häufig, auch bei dieser Szene genau, wo er in die Wohnung kommt und die war offensichtlich auf seine Partnerin oder Frau Dorothy, die war halt sehen, wie sie erschossen wird da in der Öffnungsszene, angemietet und die wird auch kurz namentlich erwähnt. Dachte ich mir, hä, was soll das? Wie kommt das zustande? Ach, da gab es eine Verwechslung, jetzt wohnt da einfach diese Frau. Wie kam das? Also genau, für wen arbeitet er eigentlich auch? Ich dachte auch, das sei eine Regierungsbehörde, aber dann sind die auch ganz schnell dabei, seine Kollegen und Bosse zu sagen, nee, der muss weg. Da dachte ich, okay, ja, vielleicht macht man das vielleicht doch beim CIA so, aber wahrscheinlich nicht mal da. Also bei irgendeinem Geheimdienst, sehr, sehr merkwürdig. Und jetzt zurückblickend, wenn ich eben weiß, worauf das Ganze hinausläuft, insofern ist die Inhaltsangabe vielleicht, die wir verlesen haben, gar nicht so schlecht, finde ich das alles sehr, sehr viel interessanter, weil dann ergibt das erst für mich Sinn. Während ich das aber zum ersten Mal sehe, dachte ich mir ganz oft, hä? Tut mir leid. Da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen schlicht. Ich konnte dem ganz lange Zeit gar nicht folgen. Aber das ist, damit bin ich auch nicht alleine, habe ich mir mittlerweile angelesen. Ich glaube, das stand auch sehr stark in der Kritik zum Zeitpunkt des Erscheinens des Films Ende der 70er Jahre.
Okay, interessant. Du hast ja zu mir gesagt, dass du die jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen hattest.
Ja.
Ne? Dann aber hast jetzt quasi auch durch den Vergleich mit der mit den Rezipienten und der Resonanz, hast du es jetzt gerade ein bisschen gleichgezogen mit dem, wie du dich fühlen könntest, aber ich verstehe, was du meinst. Tatsächlich ging es mir so, als ich den Film gesehen habe, okay, ich habe ihn lange nicht gesehen und konnte mich an Details nicht mehr erinnern, wollte ihn einfach nochmal sehen und wollte wirklich wissen, wie ist er inszeniert, wie ist er gestaltet und wie erzählt er. Habe zugegebenermaßen geguckt, okay, wie lang dauert er? Bei 100 Minuten war ich schon mal, nee, ich wollte wissen, ob er 130 Minuten geht, aber bei 100 war ich dann erstmal schon mal ziemlich gecatcht, weil ich dachte, okay, das ist dann doch kompakt, in der Zeit kann man ja viel erzählen. Und er nimmt ja dann auch einige interessante Schauplatzwechsel vor. Und Roy Scheiders Figur, das mag ich halt eben, ist halt auch immer wieder in Bewegung. So schlechter Vergleich zu 52 Pickups, andere Story, aber dass er auch immer in Bewegung und sucht und geht und trifft Leute. Der ja auch in gewisser Weise, ja, nicht nur in gewisser Weise eine Noir-Adaption ist, genau wie dieser Film hier. Basierend auf der Novel habe ich nicht gelesen, The 13th Man bei Murray
Ja,
K.
sehr
Bloom.
lose, ja.
Habe ich jetzt auch gar nicht so recherchiert, aber wie gesagt, die ganze Story wirkt schon wie so ein Hitchcock-Film. Und er nimmt dann auch bestimmte einzelne Elemente, wie eben dieses Kirchenhaus mit den Glocken, hat so ein paar Vertigo-Sequenzen drin oder auch eben sie dann als femme fatale, die sich dann immer mehr, das fand ich sehr interessant beim Film, immer mehr als femme fatale rausstellt, wo man am Anfang vielleicht noch Zweifel haben könnte. Ne? Also die von Jeanette Margolin gespielte Studentin oder auch vielleicht promoviert die, was weiß ich, die
Ja,
forscht ja
ich
schon.
denke, ja, wissenschaftliche
Ja,
Mitarbeiterin, sagen wir so.
genau so. Das ist aber trotzdem interessant, diese Spannung zwischen den beiden, dass das Drehbuch und auch die Szenen es schaffen, dass die beiden immer mehr zusammenkommen durch bestimmte Situationen und so aneinander gebunden werden. Und da auch eben so eine tragische Love-Story sich dann auch entspindet, eben so, ja, tragisch gefährlich. Und das finde ich, dass diese Verbindungen der Figuren, also von ihm zu ihr und auch die Nebenfiguren, dass das für mich immer irgendwie auch gepasst hat. Also da wirkt es nie irgendwie falsch oder aufgesetzt oder ah, jetzt müssen wir den nochmal mit reinquetschen, obwohl es keinen Sinn macht, sondern es wirkte schon so eine Story aus einem Guss, fand ich. Ja.
Ja, es erinnert mich eben sehr, wie du schon sagtest, an Hitchcock oder den frühen De Palma. Also sagen wir mal so, es gibt Szenarien, die für alle Beteiligten oder zumindest das Opfer, möchte ich mal sagen, im weitesten Sinne eben tragisch enden. Ich dachte an sowas wie Vertigo, hast du ja erwähnt, aber auch Sisters, wo einfach Figuren zusammenfinden, die vielleicht nicht zusammenfinden sollten und dann am Ende einfach, oder Dress to Kill, die dann am Ende einfach einen tragischen Tod oder ein tragisches Schicksal erleiden. Und das macht vielleicht auch ganz streng genommen auf so einer ganz nüchtern betrachteten Story-Ebene auch nicht immer viel Sinn. Da bleibt doch einfach vieles dem Zufall überlassen oder einfach der Gefühlslage der handelnden Figuren. Und insofern konnte ich Tödliche Umarmung, also Last Embrace, einiges abgewinnen. Das hat mich sehr, sehr eben daran erinnert, an Hitchcock und den frühen De Palma. Und das sind ja, die gehören ja unter anderem auch zu meinen Lieblingsfilmen. Von daher, also da hat mich der Film komplett abgeholt. Ich fand auch die Dynamik zwischen den beiden komplett nachvollziehbar. Also im Grunde, wir kennen uns nicht, wir mögen uns nicht. Was machst du eigentlich hier? Und 3 Minuten später sagt sie, ach, übrigens hier in Princeton, mein Professor, der kann doch hier dein in Aramäisch geschriebenes Schriftstück da identifizieren und deuten. Und ich dachte, ja, okay, das ist nicht so wahnsinnig naheliegend. Wäre das jetzt hier ein Film, der sowas hätte wie ein Realitätsbezug oder Realitätsanspruch, aber hey, also für mich hat das absolut gepasst tatsächlich. Und auch die Liebesgeschichte zwischen den beiden, ja. Also spätestens, wenn Roy Scheider da sitzt und eben monologisiert über die tragische Todesnacht seiner Frau, dann, also natürlich verfällt sie ihm da. Aber auch das ist ja eh alles.
Ja, das ist ja.
Wir müssen das ja sowieso alles anders bewerten, wenn wir das Ende des Films kennen, ne?
Um das kurz in 2 Sätzen versuchen zusammenzufassen, ohne jetzt jedes Detail auszuklamüsern, was nicht notwendig ist, weil die Leute sollen ja den Film selber sehen, ist es im Prinzip eine gelungene Verbindung aus einer wirklichen Hingabe. Geschichte, Liebesgeschichte, weil die ja wirklich emotional zusammenkommen und da weisen ja immer wieder Momente und Szenen auch drauf hin, aber eben auch ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Und diese Verbindung ist halt reizvoll, weil man weiß, es ist
Total.
keine aufrichtige Liebesgeschichte, überhaupt nicht. Und es ist halt eben auch eine Geschichte, die sehr von Paranoia geprägt ist. Seine Figur ist zutiefst paranoid, ist aus seinem Job geschuldet. Gibt es ja noch, können wir jetzt über die Szene vielleicht am Bahnhof auch sprechen, wo er halt auch das
Oh
Gefühl hat,
ja.
er wird gleich umgebracht und dann passiert irgendwas, man sieht es aber nicht. Vieles spielt sich in ihm ab, er ist halt paranoid. So, und genau in dieses Paranoide spielt sie halt auch wieder rein. Und gleichzeitig gibt es Emotionen zwischen beiden. Und diese Spannung ist halt schon sehenswert über den Film hinweg, auf jeden Fall. dann lässt er sich halt auch eben ein paar gute Schauplätze eben auch einfallen, muss man sagen.
Oh ja, die Schauplätze. Dazu gerne gleich mehr. Die Szene am Bahnhof ist aber schon mal toll tatsächlich, wo dieser Güterzug, dieser Schwertransporterzug da rein eingefahren kommt und er dann mutmaßlich vom Bahnsteig gestoßen wird. Ich habe mir die Szene 5-mal angesehen.
Wow.
Um einfach zu sehen. Ja, ich wollte wissen, ob er da wirklich runtergestoßen wird. Und man kann es nicht erkennen. Es gibt zwar einen Ruck, aber man sieht keine Hand, die sich jetzt in den Bildkader schiebt und ihn da runterstößt. Mhm. Also der Film ist wirklich inszenatorisch da so geschickt und lässt es auch bei wiederholten Gucken komplett offen, ob er wirklich da geschubst wird oder ob das tatsächlich, ja, wie du schon sagtest, einfach seiner Paranoia entsprungen ist. Aber die ganze Szene auch danach, wo man dann eben auch, also die ist auch gut einfach fürs Character-Building, dieser Moment, in dem man dann einfach diesen jungen Typen da am Bahnsteig packt und denkt, das ist der junge Mann, der ihn da runterschubsen wollte und eben mit diese gegen ihn gerichtete Handkante da ihm da so an den Hals legt oder kurz vor seinen Hals. Mhm. Da sieht man eben, der Typ, also Roy Scheider, Harry Henn, ist es gewohnt zu töten oder Leute unschädlich zu machen oder sie außer Gefecht zu setzen, sage ich mal. Und das fand ich einfach schon ganz spannend, was der Film da leistet in dieser kurzen Zeit. Also einerseits diese Paranoia und diese Gebrochenheit nochmal irgendwie so in den Mittelpunkt zu rücken, aber andererseits auch eben zu sagen, wenn der will, dann bringt er dich in 3 Sekunden um.
Das ist ein Mann der Gewalt, ja, ja. Das sieht man da. Und das spielt Roy Scheider in der Szene sehr, sehr glaubhaft und sehr intensiv. Diese Mischung eben aus Wahn, Paranoia und Gewalt, dass er fühlt, er lebt in einer Welt, in der letztlich nur mit Überleben und Gewalt sich zu helfen ist. Und dann passiert ja was, jetzt kannst gern du gleich wieder übernehmen, mit dem Darsteller von Alf, von der Serie.
Ach so, da passiert gar nichts mit. Max Wright taucht kurz auf, der Willy Tanner gespielt hat in der Alf-Fernsehserie.
Ja, aber was macht er mit ihm? Der
redet Roy Scheider gut zu, ja, und sagt, kommen Sie mal runter, beruhigen Sie sich, alles ist in Ordnung. Ja. Ich fand interessant, dass Max Wright tatsächlich offensichtlich von der Garderobe keine neue Brille gestellt bekam, beziehungsweise die Brille, die ein Alf trägt, wahrscheinlich die ist, die er immer trägt, weil er sieht 1:1 aus wie 8 Jahre später in der Fernsehserie. Aber war ein schönes Wiedersehen.
Der Moment ist aber trotzdem oder bleibt spannend auch durch sein Zutun, weil er ihn quasi, sagen wir mal, wieder runterbringt, also vermittelt, ihm zuspricht und wir dann erst in diesem Szenario, sag ich mal, der Panik auch begreifen, was das hier alles für Passanten, hätte ich jetzt was gesagt, also die Passagiere des Zuges aufgewühlt hat. Das ist eine relativ gut choreografierte Halbmassenszene, wo viele Leute am Bahnsteig stehen und die Choreografie sehr, sehr gut auf ihn gerichtet ist, aber alle drumherum sichtbar sind. Und das wollte ich nur als kurz erwähnen, durch die Blicke der anderen auch auf ihn und seine Gewalt, die er noch lange hält, er hält ihn ja lange fest und dann immer langsam loslässt, diese Anspannung bleibt da lange, viele Sekunden spürbar. Und das ist bildlich sehr gut eingefangen. Und dann, wo er dann wirklich loslässt und beginnen die Leute sich langsam abzuwenden und denken sich, was für ein Freak oder was für eine traurige Gestalt. Und das ist wichtig für seine Figur, das zu begreifen, dass er da so kaputt ist eigentlich, ja. Und das kann er wirklich gut, ja.
Ich glaube, es rührt daher, dass der Film eben an der Ostküste gedreht wurde, was ja auch eher selten ist für eine große Studioproduktion und nur zu geringen Teilen in Sets. Also es gibt Sets und auf die kann ich auch gleich noch später zu sprechen kommen. Also das Apartment ist ein Set, dieser Glockenturm später ist ein Set, weil da eben auch die Stunts relativ schwierig waren und man da eben auch nicht auf sagen wir mal, ein echtes Uhrwerk sich verlassen wollte, dass es nicht Charles Napier zufällig tötet oder sein Stuntman. Aber der Film fühlt sich eben schon sehr, sehr nach New York an und ich glaube, deswegen schlagen auch diese ganzen New York Actors, die auch mittlerweile alle relativ bekannt sind oder bekannt waren, auch in so kleinen Rollen auf, wie Joe Spinell, wie eben Max Wright, wie Mandy Patinkin, der sich da auch am Bahnsteig da rumschlägt, der später eine Hauptrolle spielt in dieser TV-Serie Homeland, aber hier 3 Jahre später auch die Hauptrolle in Yentl spielte, den Barbara Streisand-Film. Du hast eben in ganz vielen Momenten so diese Gesichtsbekannten, diese charismatischen wirklich Figuren, die du aus dem New Yorker Theater kennst oder aus kleineren Indie-Produktionen, auch David Margulis, der hier diesen Rabbi spielt, der ja ganz später ganz bekannt wurde als der New Yorker Bürgermeister in den Ghostbusters-Filmen, fand ich unglaublich reizvoll tatsächlich und ist auch so eine besondere Qualität von Jonathan Demme beziehungsweise den Casting-Leuten, mit denen er arbeitet, dass seine Filme immer voll sind mit unglaublich interessanten Figuren in winzig kleinen Rollen. Und das habe ich eben auch an Last Embrace so gut gefallen. Der Film ist so stark besetzt in kleinsten Rollen und immer so ein bisschen merkwürdig mit diesem verrückten Violinenspieler zu Beginn da auf der Straße. Oder es sind einfach so Merkwürdigkeiten drin, die beiden alten Männer mit Fez, die aufstehen, als er sich hier mit seiner Kontaktfrau da trifft, diesem Café, da laufen einfach die ganze Zeit im Hintergrund so zwei ältere Männer mit Fez rum. Und ich denke mir, warum sind die da? Es hat keinen Sinn, aber die sind da. Oder hier, als er Ellie zum ersten Mal, so Janet Margolin zum ersten Mal trifft, da kommt er in diese Wohnung und sie hört Wahlgesänge. Ich mag einfach diese Merkwürdigkeit in Demi-Filmen.
Schöne Details, die du da beobachtest. Lass noch auf zwei Darsteller kurz eingehen. Also Christopher Walken hat man
ja schon.
Nee, genau, und John Glover. Also ist ja schon für dich faszinierend. Also gerade auch für dich, der du sagst, du hast ihn jetzt wirklich auch zum ersten Mal gesehen. Wir hatten letztens über 52 Pickup ausführlich gesprochen und auch viel über John Glovers Rolle da drin und auch die Verbindung zu Roy Scheider. Und dann gucken wir jetzt Last Embrace und dann taucht dann nach einer gewissen Zeit John Glover in einer doch recht tragenden Nebenrolle auf. Und wir denken so, haben die zwei irgendwie einen Deal, dass die in jedem zweiten Film als Buddies da, das fand ich großartig. Also gerade die Connection Roy Scheider, John Glover. Und dann wieder John Glover und Christopher Walken in der Verbindung Haupthaar und Schnauzbart. Also da, das scheint da in gewesen zu sein. Ja. Beide haben naturblondes Haar. Beide haben der eine mehr, der andere weniger, bisschen nicht ganz so kurze Haare, also ein bisschen Haarfülle. Und beide haben diesen blonden Schnauzer, der schon so, sag mal, 5,5 Millimeter ein bisschen zu lang ist über der Oberlippe. Und das ist aber irgendwie damals Trend. Also, das ist cool. Also, dann kommt John Glover in dieser Rolle.
Ich fand ihn ganz super hier. Ich hatte mir fast noch ein bisschen mehr Merkwürdigkeit so von seiner Rolle erhofft, aber ich glaube, das liegt auch, wie von dir erwähnt, daran, dass wir jetzt erst vor wenigen Monaten über 52 Pickup gesprochen haben und er eben auch in einigen Filmen sehr, sehr merkwürdige Rollen spielt. Also nicht zuletzt hier Gremlins, wo er hier den Firmenboss da, diesen Medienzar spielt. Gremlins 2, Entschuldigung.
Genau,
Und er ist eben so gebucht auf merkwürdige Typen. Und eigentlich ist das, was er hier spielen soll, also rein drehbuchseitig, relativ normal und bodenständig. Ja. Aber er gibt dem Ganzen trotzdem so einen Hauch von Wahnsinn, möchte ich sagen.
Genau, also ein Hauch von Unsicherheit und auch ein Hauch von Bedrohung. Das spielt immer mit. Ist natürlich schwierig, da die Rolle in 52 Pickup da noch ranzukommen, weil das ist schon oberpsycho, muss man sagen, und auch quasi over the top. Also es geht dann schon ins Groteske teilweise rein.
Total.
Aber wenn man das dann rückblickend sieht, das ist klar, das ist hier schon gedrosselter. Aber und da auch die Szene mit dem Fahrstuhl, wo er dann noch rein möchte, das ist ja auch so, sag mal, typisch Gangster, Film Noir, ein bisschen Paranoia, halten sie meinen Fahrstuhl auf und du weißt ganz genau, ja, okay, er versteht's vorher und das geht noch zu. Und auch dann oben die Szene, dann, das sind ja in so einer großen Bibliothek im Gang, wo er dann sie trifft, glaube ich, würde ich Falsches sagen, und dann heißt es, ach, er ist auch in der Stadt und dann geht er einfach ins Zimmer rein und das war's. Also da kommt dann keine Großverfolgung mehr oder irgendwie Überwältigung, sondern, gut zu wissen. Und dann hast du die reine Unsicherheit in John Glovers Blick, also die von John Glovers Blick verkörperte Unsicherheit.
Er trifft hier Sam, den älteren Weggefährten hier von Roy Scheider, dann später Sam Levine, der da sich rumtreibt und sagt, was machen Sie eigentlich, wer sind Sie eigentlich? Ja, ich suche das und das, aha, interessant, geht in sein Büro und schließt ab.
Ja, genau, und dann schließt das dann unvorhergesehen einfach ab, genau, das ist auch interessant, ja, macht Spaß.
Ja, total. Ich mag diese Merkwürdigkeiten. Es tut fast ein bisschen weh, wenn Charles Napier, genau wie Joe Spinell oder Spinell, weiß ich gar nicht, wie man den ausspricht, aber ich mag ihn sehr. So, egal. Irgendwann ist er aus dem Film raus und ich finde, gerade bei ihm tut es fast ein bisschen weh, weil ich mag seine Rolle. Er ist auch so eine undurchsichtige Figur und sie ist auch extrem gut geschrieben, aber auch wieder ganz weit weg von unserer gelebten Realität, weil er ist einerseits der Kollege von Harry Hannon, also von Roy Scheiders Figur. Er ist aber auch, glaube ich, der Schwager der ermordeten Dorothy, weil er sagt irgendwie, meine Schwester hätte dich niemals heiraten sollen oder sowas, sagt er auch einmal. Oder irgendwie sich niemals mit dir einlassen sollen. Und dann wiederum in dritter Instanz, in dritter Funktion, derjenige, der Harry Hannon umbringen soll. Und das ist einfach so merkwürdig. So funktionieren eigentlich konventionelle Krimis nicht. Also das ist fast in der Hinsicht ein bisschen überfrachtet und überladen und zu sehr, was sagst du gerade, ja, ins Groteske übersteigert hier und da. Aber mir hat das ja ganz gut gefallen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte selber ist richtig spannend, fand ich es nicht. Wie geht's dir denn da?
Jetzt von Last Embrace?
Ja. Also es war die so, dass ich wissen wollte, wie geht's weiter, weil ich dachte, ich glaube, die haben keinen Plan, was sie hier tun, dachte ich der Zeit lang, ehrlich gesagt.
Ich merke schon seit 20 Minuten, das ist aber auch okay, dass wir da so leicht, sag nur leicht, auf okay. ein bisschen anderen Schiene sind, aber das ist dem Gespräch auch eher förderlich, dass man das nicht einhellig abfeiert. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir der Film überraschend viel gegeben hat. Ich bin auch neutral reingegangen und vielleicht auch eher kritisch, weil ich mir dachte so, naja, das muss jetzt kein Meisterwerk sein, gehst du erstmal rein, guckst du das an. Wie gesagt, Details waren lange aus dem Kopf. Aber ich hatte doch ein tolles Filmerlebnis, weil ich die Szenen halt schon spannend fand, atmosphärisch fand und weil mich der Film halt von Szenerie zu Szenerie halt getragen hat. Und ich tatsächlich gar nicht so den Anspruch hatte, das muss jetzt alles komplett logisch schlüssig sein, weil es ja eben auch mit diesem Bild der Paranoia, der falschen Bilder auch vielleicht ein bisschen spielt. Ist jetzt auch nicht das Paranoia-Meisterwerk wie von Pecula, darum geht's nicht, aber dass er das kann, mit diesen Bildern mich weiter zu transportieren. Und ich habe mich abgeholt gefühlt. Ich persönlich fand ihn wirklich keine Sequenz, wirklich langweilig. Und ist ja auch gut gespielt. Er ist
auch
gut
gespielt. Ich fand ihn auch sehr gut, tatsächlich. Ich wollte nur sagen, die Story, ganz konservativ, möglichst neutral, objektiv betrachtet, ist für mich nicht die Stärke des Films. Ich gucke den nicht an, weil ich denke, oh, wie geht's so weiter? Ich kann es nicht erwarten. Ich finde die Figuren toll, unglaublich sexy, anziehend. Die Atmosphäre ist toll. Kameraführung, Schnitt. Also der Film ist technisch und inszenatorisch auf höchstem Niveau. Aber ich gucke den, das ist für mich der primäre Reiz. Nicht, weil ich wissen will, wie geht's wohl aus? Weil ich glaube, ich habe auch diese Art von Film oder Figurendynamiken schon zu oft gesehen. Du hast ja gerade so, ich glaube auch schon Film Noir referenziert und klassische Paranoia-Thriller und man kennt es eben so oder so ähnlich. Das war so meine Haltung.
Nee, das ist auch, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Drehbuchstory, die es gibt, aber die Frage ist ja immer, was erwartet oder was wünscht man sich dem Moment von einem Film und hier haben wir eben diese knisternde Spannung gut gefallen. Ja, und wie gesagt, ich finde halt nach wie vor das Titelcover, wie gesagt, darum streiten, ob es Genie oder Wahnsinn ist oder beides, zu sagen, ja, da steuert der gesamte Film ja drauf hin. Also auf dieses Bild, muss man ja auch sagen. In diesem Bild steckt ja so viel drin. Und dieses Fallen lassen, fallen gelassen werden oder Verlust oder einfach der Begriff Fall. Und wie du schon sagtest, Settings waren ja die Ostküste. Also er geht ja konsequent dann über New York auch rauf, dann zu den Niagara-Fällen und auch mit dem Zug. Das ist schon topografisch, ist der Film konsequent und interessant und beleuchtet halt seine Schauplätze sehr glaubhaft so und zeigt die und zeigt die Figuren darin und nimmt einen halt damit auf die Reise. Ja. Ich wollte schon wissen, was noch kommt, weil ich wusste ja, dass das Schlussbild dieses sein wird und ich wusste auch schon, was im Schluss nochmal passiert. Aber ich wollte noch mal wissen, wie kommt denn das eine zum anderen noch mal und wie fügt sich das zusammen? Und da sind halt schon eben die Figuren und die Momente und die Dialoge schon auch die Stärke, die das dann irgendwie zusammenhalten, wie so ein Kit, kann man sagen.
Darüber müssen wir ja auch nicht streiten. Wäre in dem Fall redundant tatsächlich, weil ich glaube, wir kommen ja beide am Ende des Tages zum selben Schluss. Tödliche Umarmung ist ein höchst sehenswerter Film. Maßlos unterschätzt. Ich könnte mich selber ohrfeigen, dass ich so lange gewartet habe, um den zu gucken. Vor allem eben, weil ich die alte Signal One Blu-ray aus Großbritannien jahrelang im Regal offensichtlich hatte und den nicht geguckt habe. Und mir jetzt erst aufgefallen ist, ach ja, ich könnte mal reingucken. Und der Film ist toll. Ich habe nur irgendwann gemerkt, als eben zum dritten Mal eine Figur komplett aus dem Film rausfiel, nur um von einer anderen Figur ersetzt zu werden, weil sie offenbar ihre Zweckmäßigkeit erfüllt hat und dann einfach nicht mehr relevant war für die Handlung, wie zum Beispiel ein Charles Napier, der dann einfach irgendwann stirbt und dann taucht quasi in derselben Szene Sam Levine auf als Sam Erdell und sagt, ich übernehme ab hier. Und dann ist im Grunde, geht's einfach so weiter im Text oder einfach Christopher Walken seine Dialogzeile gesprochen hat und dann der Film sagt, so, der hat seinen Teil erfüllt, seine Pflicht erfüllt, raus aus der Handlung. Dachte ich mir, okay, das ist die Art von Film, wo man eher lax umgeht, sagen wir mal so, mit wir führen Figuren sorgfältig ein und etablieren erstmal so ihre Motive und ihre Zugehörigkeiten und der Film sagt einfach, guck, hier ist die Figur, ist so interessant, spannend, kurios, wie auch immer, lebt damit. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist auch eine Anforderung, die ein Film an einen stellen kann. So ähnlich ist ja auch mit Ellie. Ellie sitzt einfach da im Apartment und sagt, ich bin jetzt in deinem Leben und geht auch nicht mehr raus. Ich finde, damit kann man arbeiten. Und Jonathan Demme und sein Drehbuchautor David Shaper, die machen das ja auch gut. Deswegen, wie gesagt, ich bin komplett happy damit. Aber ich habe irgendwann einfach gemerkt, okay, erwarte nicht zu viel auf so einer Story- oder Figurenzeichnungsebene. Da gibt es vielleicht bessere Werke, auch in Jonathan Demme schaffen.
Also zugegebenermaßen, wenn man die den Beginn der Bewegung von ihrer Figur hin zur Femme Fatale, und den begreift man ja dann schon so, sage ich mal, nach einer halben Stunde bis einer Stunde, also bis zur Hälfte ungefähr, begreift man schon, wo das hingehen könnte, und auch gepaart mit seiner Paranoia, dass sie ja immer noch da ist. Sie ist ja immer präsent in irgendeiner Form, dass sie halt eine wichtige Rolle spielen wird und es halt kein reines ich hab dich lieb, Love Interest ist und ich bin an deiner Seite und helfe dir immer, sondern dass da halt, und dann spürt man halt diesen Femme Fatale, dieses Element spürt man halt schon durch und denkt natürlich, weil man halt schon einige Filme gesehen hat, auch wo könnte das hinkommen, und dass es am Schluss natürlich auch zur tragischen Eskalation kommen kann oder wird. Das heißt, ab der Hälfte ist halt auch spannend, ist halt, oder ist nicht nur, ist ausschließlich spannend, wie der Film das weitermacht, weil man weiß, er geht in eine bestimmte Spur. Und die zweite Hälfte wird halt eine konsequente Verdichtung bestimmter Elemente, die er halt vorher so reinstreut, wie dieses ZM, was sich dann eben als Initial herausstellen wird für dann auch Bordellbesitztum, zumindest diese Örtlichkeit, wo dann quasi zwei Generationen früher quasi so die Geschichte der Generation vorher aufgegriffen wird, die in Amerika ihr Leben gelebt haben, und da kommt es auf seine Großvaterseite und auf ihre Großvaterseite. Also das fügt sich schon, sag ich mal, relativ parallel wie zwei Gleise irgendwie zusammen und wird dann ein bisschen durchschaubar. Spätestens als sie mit Strapsen da sitzt und man wirklich begreift, okay, sie ist wirklich die Überfemme Fatale eigentlich, die man ihr am Anfang gar nicht zugetraut hätte. Und spätestens dieses Bild, wo man im Hintergrund schon Niagara-Fälle sieht, wo quasi schon der Klimax im Hintergrund angedeutet wird, weiß man, okay, dahin wird es laufen. So, und das, und dann ist letzter Satz, und
Ich
dann
finde
ist wirklich
das,
nur noch entscheidend, nimmt man das den Figuren bis zum Schluss dann auch ab, wie sie spielen. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, ja.
ja, ich glaube tatsächlich, also schauspielerisch, inszenatorisch machen die ja alles richtig. Das Fass, was der Film natürlich eröffnet, sagen wir mal so, mit seiner letzten großen Handlungswendung, jetzt hier Ellies Offenbarung als Femme Fatale mal rausgenommen, nämlich dass sich diese ganze Geschichte dreht um eine genau lange zurückliegende Dynastie von Menschenhändlern, die in New York City oder an der Ostküste operieren, und dass im Grunde die beiden eigentlich quasi so die Sünden und das Erbe ihrer Väter verwalten bzw. dafür bezahlen müssen. Das ist echt so, das ist so eine Riesennummer. Da hätte mich echt mal in dem Moment interessiert, wie das in der Roman Vorlage gehandhabt wird, weil das ist ja unfassbar. Das ist ja ein Riesenkomplott quasi. Das muss ja der Lieblingsfilm aller Aluhütchenträger sein dieser Welt. Also das ist so im Grunde, da ist einfach nur so ein Typ, und der will eigentlich nur rausfinden, warum man ihm mutmaßlich nach dem Leben trachtet, und entdeckt ein riesiges Komplott, eine riesige Verschwörung, die sich am Ende alles so in seiner Figur, in seinem Leben verdichtet. Und das fand ich schon spannend, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, also Roy Scheider und Janet Margolin verkaufen mir das auch ganz gut. Aber es ist ja, wie gesagt, ein Riesenfass, was da aufgemacht wird. Das
Absolut,
ist auch ein bisschen verrückt, ehrlich
absolut, da
gesagt.
gebe ich dir recht. Das ist ein Riesenfass, was da aufgemacht wird. Das ist vielleicht auch zu viel für einen Film, könnte man sagen. Aber das macht den Film halt auch ein bisschen speziell und, wie du sagst, auch ein bisschen verrückt
Ja,
und
speziell, sehr
speziell
gut.
und besonders, wo man sagt, damit rechnet man auch nicht. Und es gibt halt irgendwie so ein paar Momente, mit denen man nicht rechnet. Ich sage nur, also die folgende Badewannenszene dann auch in diesem Hotelzimmer, wo sie dann richtig zur Sache geht. Also das kann man schon auch immer abfeiern. Also da entwickelt sie Kräfte. Und eine Präsenz, die halt vorher völlig konträr zu ihrer Figur stehen. Und dann merkt man, ah, okay, alles klar, hier wird auch immer wieder mit Bildern und Figuren gespielt. Und das fand ich schon nachdrücklich, kann man sagen. Also er tröpfelt jetzt nicht nur auf dem FSK-6-Niveau dahin, wollte ich nur sagen. Ne? Da geht es dann auch schon mal zur Sache.
Der hatte mal eine FSK ab 18 Jahren Freigabe,
Echt?
ne?
Ab
Und dann gab es
18
eine neue
sogar?
Prüfung. Ja, der war ab 18 und wurde neu geprüft 2015, und dann bekam man eine FSK ab 12, was ich finde auch adäquat ist, aber
18 auf 12. Cool, das
ja,
gab es ja
verrückt,
früher
ne?
schon mal, ja, aber ja.
Ich finde gut, dass sich überhaupt ein Verleih die Mühe macht, ehrlich gesagt. Ich ärgere mich manchmal doch über diese alten Krimis aus den 50er, 60er, die ich auch sehr liebe, die immer noch mit 18er Flatschen überall rumliegen, und ich mir denke, ja, komm hier. Und
Ja.
dann heißt es zu Hause immer bei mir in meinen heimischen vier Wänden, die dürfen wir nicht gucken, weil die sind ab 18, die darf der Kleine auch nicht sehen. Und ich sage, ja, eigentlich schon, aber ne, wenn ich ihm mal so einen alten ollen Film Noir zeigen will zum Beispiel, dann sagt meine Frau, nee, guck mal, ab 16, ab 18. Also immerhin gibt es eine neue Prüfung, wollte ich sagen.
Ja. Ich möchte,
aber
also wir sollten auf
ja.
jeden Fall noch über die, aber erstmal du, ich wollte bloß über die Kameragestaltung von Tak Fujimoto dann noch sprechen.
Unbedingt. Ich liebe ihn. Ich habe auch schon meinen lieben Co-Host Dennis Bastian bei Spielfilm zu Tode genervt. Ich weiß nicht, ob ich ihn zu Tode genervt habe, aber er hat, glaube ich, auch schon immer in echt oder übertragenen Sinne gedanklich mit den Augen gerollt, weil als wir über M. Night Shyamalan sprachen vor 2 Jahren, Tak Fujimoto hat ja auch für ihn die Kamera geführt in Sixth Sense und Unbreakable und Signs und ich glaube auch noch bis zu Lady, nicht Lady in the Water, aber The Village, bin ich ganz sicher. Mhm. Und ich habe den immer schon im Kontext dieser Filmbesprechung total abgefeiert und ich glaube, Dennis wusste gar nicht, wovon ich rede, weil ich eben auch sein Schaffen 4 für Shyamalan, aber natürlich auch für Demi ganz toll finde, ehrlich gesagt. Ja. Weil es wird alles so eingelebt und so wahrhaftig. Mhm. Aber du wolltest was dazu sagen.
Nö, es ist ein offenes Gespräch. Ich wollte nur ein kurzes Thema darauf hinlenken. Aber jetzt denke ich gerade tatsächlich aktiv drüber nach, weil du die ganzen Shyamalan-Filme angesprochen hast, die ich schon lange mal wieder sehen will. Ja, weil
die sehen toll aus.
Ja, nee, das steht außer Frage. Das habe ich auch noch so in Erinnerung, teilweise aus dem Kino. Aber ich überlege gerade, ob der Terminus vielleicht paranoide Bildsprache für den leitenden Kameramann auch passt. Das hast du ja auch bei Schweigender Lämmer. Da ist den Bildern, aber das ist jetzt erstmal nur eine komplett nicht untermauerte, haltlose These von mir, dass ich gerade über die Filme, die er gefilmt hat, durch den Kopf rasseln, Shyamalan und von Demi, da ist ja immer irgendwie eine latente Gefahr spürbar, gefühlt in jeder Einstellung. Mhm. Und ich will einfach jetzt nur mal behaupten, das kann er halt einfach, das kann er irgendwie filmisch vermitteln. Das Erste, was ich allerdings sagen wollte, ist, dass es eine grandiose mobile Kamera natürlich auch gibt. Gerade auch wie die erste Szene gedreht ist. Also eine sehr agile Kamera, auch in bestimmten Szenen. Allein wie die sich da hier im Kirchentreppenhaus da ums Geländer windet und nach oben schaut und immer wieder uns vermittelt, wo stehen wir gerade, wo sind wir, wo gucken wir hin. Also wirklich so ein, man sagt das oft, das ist schon so ein Pauschalsatz, aber so dieses Vermittelnde, also mittendrin statt nur dabei, das ist toll, ja. Aber jetzt kam ich eigentlich drauf, weil du sagtest, Shyamalan, ja, da können wir drüber sprechen. Ja.
Es ist wahrscheinlich bei Shyamalan noch mal ein bisschen was anderes. Ich finde, das, was er für Demi macht, ist alles sehr, fühlt sich alles sehr wahrhaftig und sehr unmittelbar an. Ich weiß nicht, ob ich den Gedanken formuliert habe oder ob es tatsächlich jetzt hier von Paul Thomas Anderson geklaut ist aus seinem früheren Boogie Nights Audio-Kommentar. Aber er hat ja gesagt, tatsächlich für ihn ist so die Maßgabe in Sachen Inszenierung war immer Jonathan Demme und das, was er mit Tak Fujimoto gemacht hat. Insofern, dass sich eben keine der Szenen anfühlt, als seien sie an einem Set gedreht werden und die Kamera niemals Standorte oder Orte einnimmt, besetzt, die so nicht nur in einem filmischen Raum existieren können. Also es fühlt sich alles immer so an, als wäre man quasi mitten in der Szene drin und würde niemals da rausgerissen durch die Wahrnehmung, oh, das ist ein Set. Und da haben sie offenbar einfach die Kamera in die Decke reingesetzt und filmen das so. Das heißt, selbst wenn es hier Sets gibt, und die gibt es ja hier, das Apartment ist ein Set, der Glockenturm ist ein Set, genau, das wurde einfach gebaut als Sicherheitsmaßnahme, weil man in einem echten, brüchigen, baufälligen Glockenturm natürlich nicht filmen konnte, beziehungsweise seine Stars da reinstecken konnte. Es fühlt sich trotzdem immer so an, als würde die Kamera den schlagenden Glocken und den Balken, die da im Wege stehen, aus dem Wege gehen und sich niemals irgendwie daran vorbeimogeln, möchte ich mal sagen. Und ich finde, das merkt man sehr. Ich habe niemals die Authentizität des gezeigt oder die Wahrhaftigkeit des Films in Frage gestellt. Auch da am Bahnsteig. Wenn Roy Scheider in dieser Menschenmenge steht, da hast du eben auch wirklich das Gefühl, du wirst von diesen Menschen da fast runtergeschubst in die Gleise. Es ist so eng. Die Kamera hält sich da so ganz am Rand von denen auf und der ganze Bildkader ist eigentlich voll auf der rechten Seite mit dem herannahenden Zug und auf der linken Seite mit Menschen. Und ich finde, das ist die Qualität, die Tak Fujimoto zumindest in den Filmen von Jonathan Demme für mich ausmacht. Ich habe mir tatsächlich über Shyamalan gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich glaube, das ist sehr viel artifizieller und entrückter und kontrollierter. Aber bei Demme immer sehr, sehr unmittelbar und wahrhaftig, finde ich.
Mhm. Was vielleicht auch zu diesem Unmittelbaren passt, und du hast recht, mir fallen gerade ein paar Szenen aus Schweigender Lämmer ein. Gut, den hätte ja jeder von uns schon 6, 7 Mal gesehen. Also auch dieses diese Eröffnungssequenz vielleicht, wo sie aus dem Wald da auch rausläuft, ne, mit diesem Thema, und dann siehst du einfach da diesen herbstlichen Wald oder winterlichen Wald, alles ist so Gerippe, und dann joggt sie dir entgegen und du bist einfach nur so ein Zuschauer im Wald, der ihr zuguckt. Und
genau,
so,
und die Kamera bleibt stehen.
Genau. Ja, genau. Wir sprechen gerade dieselbe Sprache im Kopf. Wir sind Zuschauer, wir stehen da im Wald und sie kommt auf dich zu und steht dann auf einmal neben dir, wie wenn du oben auf sie warten würdest. So. Oder auch später in Szenen, wo dann gibt es ja auch den einen Mord im Freien, ist jetzt egal, wo sie dann draußen untersuchen. Und dann steht auch die Kamera wie ein Kopf daneben und beobachtet mit und du stehst einfach mit dabei. Also so auf Augenhöhe. So. Ja, dieses Unmittelbare ist ja durchaus berühmt geworden in Schweigender Lämmer mit diesem Schuss-Gegenschuss-Prinzip von Lecter und Clarice Starling, wo man das Gefühl hat, wirklich das starke Gefühl hat, die Figuren schauen direkt dich als Zuschauer, Zuschauerin an, weil sie in die Kamera reinschauen. Tatsächlich gucken sie, glaube ich, so gefühlt einen Millimeter dran vorbei. Aber auch diese Einstellung hast du halt hier in Last Embrace mit Christopher Walken. Das ist mir besonders aufgefallen. Wieder, das war so ein Signature-Shot irgendwie. Er guckt auch ihn dann, oder also Roy Scheider und uns wir uns verkörpern in den Protagonisten oder mit ihm zuhören, guckt Christopher Walken uns fast schon so direkt an. Und er kann ja gut gucken.
Stimmt, ja, ja, das ist er recht. Ja.
Das ist auch wieder genau die Einstellung und das war jetzt vielleicht das einfachste Beispiel noch von allen, ja.
Ich springe auch gerade ein bisschen gedanklich, weil ich bin auch so ein bisschen dran hängen geblieben an deinem Kommentar. Ja, man merkt ja relativ bald, dass Ellie da ein doppeltes Spiel spielt oder ein falsches Spiel spielt und sie ja eigentlich die Femme Fatale ist, die hier unsere männlichen Protagonisten in den Abgrund reißt. Und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, wann mir das aufgefallen ist. Ich glaube, nicht so früh, wie du es jetzt beschreibst. Aber du hast recht, ich glaube, wenn man den Film zum wiederholten Mal sieht, hat man die Chance, vielleicht auch schon beim ersten Mal, ja eigentlich relativ schnell auf die Schliche zu kommen, weil es gibt ja diese gar nicht so späte Szene, in der sie gemeinsam im Zug sitzen, so nach 30, 40 Minuten. Und sie beschreibt ja schon darin, was sie für ein verkommenes Miststück ist, um es mal ganz platt auszudrücken. Sie sagt ja irgendwie, ich habe irgendwie schlechte Gene. Meine Tante oder meine Großtante war auch schon irgendwie eine schlimme Frau und hat es mit jedem Mann getrieben, den sie in die Arme bekam und so. Und ich glaube, das hat sie an mich weitergegeben. Und also sie redet ganz, ganz irritierend schlecht von sich und ihrem familiären Erbe, ihrem genetischen Erbe. Und da könnte man eigentlich auch schon, ich glaube, spätestens, wenn man den Film wieder sieht, denken, ah, okay, stimmt.
Mir ist es tatsächlich, also ich weiß noch genau die Stelle, wo ich mir dachte, ah, okay, alles klar, da verdichtet sich das wieder, war der Dialog noch in der Wohnung. Das war, glaube ich, der zweite, wo er ja wieder reinkommt und sagt, ich habe dir doch eigentlich gesagt, sollst gehen. Oder da siezen sich ja, glaube ich, noch, oder sie sollen gehen. Ne? Und das wir haben gerade auf Englisch geguckt. Und sie sagt, ja, aber ich habe hier meinen Vertrag und ich habe meine Rechte und ich bleibe jetzt hier, dass sie so insistiert, da zu bleiben, wo man sich die ganze Zeit fragt, ja, warum? Okay, du hast vielleicht die Wohnung, aber warum willst du mit dem Typen da rumhängen? Also es macht ja alles keinen Spaß, so könnte man platt sagen. Und sie dann gegenüber sitzen und es wird wieder ein bisschen ruhiger. Und sie von sich aus dann den Monolog beginnt. Also wenn du oder sie glauben, dass ich hier bloß auf ich sag's jetzt mal in meinen Worten übersetzt, sexuellen Fang aus bin für Männer und dass ich da empfänglich bin, dann täuschst du dich. Aber ich dachte mir, okay, das ist jetzt ein bisschen ein konstruierter Monolog. Und dann guckt er sie bloß an und fragt halt, weil er halt noch Anstand hat, ne, soll ich gehen? Und sie, nö. Und dann wird's eigentlich schon klar, dass sie ja diese Bindung, diese Spannung ja provoziert. Ja, so,
ja. Ja, ich habe ein bisschen auf dem Drehbuch jetzt kritisch rumgetreten. Da an der Stelle möchte ich es auch zurücknehmen. Die Szene war zum Beispiel toll. Ich muss jetzt paraphrasieren, weil ich es nicht mehr so genau im Kopf habe. Aber sie sagt sowas in der Art von wegen, I'm not interested in sexual adventures. Und dann irgendwie so ein kurzer Moment des Innehaltens oder wo er sie anguckt. Und sie fragt ihn dann, stellt ihm dann die rhetorische Frage, do I look that hungry? Also hungry for love oder sex oder
ja,
whatever.
Ja, genau.
Und das fand ich schon spannend, weil da also das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, da wächst das Drehbuch plötzlich über sich hinaus. Es ist plötzlich auch wirklich investiert in ihre Figur, die mir zu großen Teilen fremd bleibt. Aber da habe ich gedacht, okay, ich verstehe dich zum ersten Mal. Sie wirkt manchmal auch so in etwas leichteren Momenten des Films durchaus ein bisschen inspiriert von diesem Frauentyp, wie wir ihn in Annie Hall sehen, also 2 Jahre zuvor, da in der Stadtneurotiker von Woody Allen. Gespielt von Diane Keaton. War ein bisschen mein Gefühl. Ich dachte, das ist jetzt, glaube ich, sehr weit gegriffen, also sehr steile These, vermute ich mal. Aber wenn sie immer so ein bisschen merkwürdig ist und vielleicht auch mal irritierend, aber dabei eben immer noch attraktiv auf so eine konventionelle Art und Weise, weil sie ist eben auch eine hübsche Frau, dachte ich schon so ein bisschen, naja, so Spuren von Annie Hall oder diesem Frauentyp, sie ist ja auch New Yorkerin, die stecken da noch so ein bisschen in ihrer DNA.
Ja, ich würde dir noch eine unabgesprochene Fangfrage, nicht Fangfrage, sondern einfach eine herausfordernde Frage stellen. An welche Schauspielerin aus der Zeit erinnert sich denn, sie dich denn noch? Recht prägnant, fällt dir noch eine ein? Wir hatten es schon vorhin über die Verbindung von Joe Spinell. Steht hinten auf der Edition, in welchem Film er auch mitgespielt hat. Sehr berühmter Film. Da steht hinten drauf.
Ja, gut, er hat ja auch in der Pate mitgespielt und Diane Keaton spielt auch in der Pate mit.
Ja, und die Schauspielerin, jetzt muss ich mal lügen, spielt die nicht auch in der Pate mit? Also ich sag's jetzt gleich, es geht um Talia Shire.
Ah, okay.
Und die spielt doch in Moment, 1, 2, 3. Rocky?
Talia Shire spielt auch Rocky mit. Ja, die spielt Adrian.
Ja, brauchst klar. Nicht rausschneiden. Nee, genau. Und dann, Also ich finde sie hat gewisse Ähnlichkeiten.
Ich würde ich mitgehen. Ich mag sie beide sehr gerne. Also ich glaube, Janet Margolin kann ich weniger zu sagen, weil sie hat eben außerhalb dieses Films keine nennenswerte Karriere gehabt und ich kann gar nicht so beurteilen, ob ich sie woanders mag. Ich habe gelesen und mich dann auch wieder an sie erinnert, dass sie wohl hier die Staatsanwältin spielt in Ghostbusters 2 in der kurzen Gerichtsszene hier. Übrigens auch mit David Margulis, der hier den Rabbi spielt, der in Ghostbusters 2 wieder den Bürgermeister spielt. Aber ich kenne wenig von ihr, während ich eben von Talia Shire relativ viel kenne. Vor allem eben aus den Sachen, die sie mit ihrem, ist ihr Bruder oder ihr Cousin Francis Ford Coppola? Ich glaube, ihr Bruder.
Aber Janet Margolin, um festzuhalten, lief dann ein bisschen nicht unterm Radar, sondern hat
Ja.
irgendwie wenig Präsenz da doch irgendwie. Aber hier darf sie dann da aufspielen und spielt das gut.
Sie spielt noch eine, glaube ich, der geneppten Damen in einem der furchtbarsten Columbo-Folgen. Murder in Malibu, der heißt, glaube ich, in Deutschland einen völlig anderen Titel. Und ist eine der schlechteren späteren ABC-Columbos. Wohingegen natürlich Jonathan Demme, muss ich pflichtgemäß sagen, ein Jahr vor diesem Film hier Mord à la carte gemacht hat. Also eine der allerbesten Columbo-Episoden.
Nee, muss man sagen, du bist ja als Columbo-Experte, darfst du schon sagen. Ja.
Ja.
Wir müssen noch über die Filmmusik sprechen.
Ja.
Was sagst du zur Filmmusik?
Miklós Rozsa. Ich fand die ganz toll, ganz ehrlich. Die klingt auch so ein bisschen nach altem Hollywood. Und da ist man ja auch bei Miklós Rozsa an der richtigen Stelle, ne, mit altem Hollywood.
Das wäre auch so die Sache gewesen. Ich meine, es klingt schon sehr nach klassischem Film Noir, der Score. Ne? Also auch so wie es komponiert ist, auch wenn es 79 ja relativ, denke ich mal, auch modern schon aufgenommen wurde. Also mit moderner Technik, es klingt schon sehr klassisch.
Ja, apropos Film Noir, der den Score für Double Indemnity geschrieben, ne?
Genau,
Den Billy
genau. Und
Wilder-Film.
Asphalt Jungle.
Ja. Aber auch für Quo Vadis und Ben Hur und so Großhistorienfilme,
Ja, aber hast du dieses Element, sag ich mal, dieses relativ klassischen Komponisten drin, was ja in der Musik schon sehr prägnant ist über den ganzen Film hinweg? Und wir bewegen uns aber hier im Jahr 79, wo ja das New Hollywood schon gefühlt eigentlich vorbei war, ne?
ja,
Um
stimmt.
diese Verbindung mal herzustellen, ja.
Ja, das stimmt. Dabei fühlt sich der Film aber doch für mich ausreichend nach New Hollywood an, in dem Sinne, dass er eben, dass ich ihn eben geguckt habe und ich glaube, die ganzen 100 Minuten durch immer wieder das Gefühl hatte, so einen Film würde heute niemand mehr machen. Das ist schon genau diese Zeit, der man gerade noch solche Filme machen konnte, bevor dann, man legt ja gern die Last oder die Schuld auf die Schultern von Heaven's Gate kam und das New Hollywood offiziell beendete. Ist auch eine United Artists Produktion, ist mir aufgefallen, die damals zu Transamerica gehörte. Also ich achte mal auf so Company-Logos, weil die oft auch so mal Studios ihre Eigentümer wechseln. Und ich fand es so auch so ein bisschen. Na, sagen wir mal so, es deutet auf das sehr baldige Ende des New Hollywood Cinema hin, dass eben United Artists wohl 79, als der Film rauskam, zu Transamerica gehörte, die ja wirklich wenig mit Filmkunst, glaube ich, am Hut haben sonst.
Die Musik ist klassisch. Wir haben klassisches Film-Noir-Feeling dadurch drin. Macht den Film, finde ich, schon besonders, weil ja in den 70ern auch schon elektronische Scores hast. Du hast im Sorcerer hast du ja Tangerine Dream mit Roy Scheider.
Ja.
Du hast eine relativ moderne, elektrisierende Scores, selbst wenn sie orchestral sind, teilweise auch heroisch. Also wenn jetzt Leute wie Goldsmith was gemacht haben oder wer hat den Score gemacht zu Superman, ist egal. Auf jeden Fall, das ist eine andere Art der Musik, wollte ich nur sagen. Und hier geht
Ja,
es mir
das war
relativ.
Jerry Goldsmith, ja.
Ja, genau. Und da geht es hier schon relativ klassisch und können wir sagen, oldschool zur Sache. Ne? Und ich finde, es passt halt, weil er auch mit dieser Geschichte, was du sagtest, großes Fass aufgemacht, in diese Geschichte zurückgeht. Wir gehen mal 2 Generationen vorher. Du hast auch dann die
Ja.
Schauplätze, wie wirklich nochmal diese moderne Fassade mit diesem 7-Up-Logo runtergekratzt wird und diese
Ja,
ZM-Initialen da.
stimmt.
Und das heißt wirklich so, okay, wir gehen bildlich und auch akustisch gehen wir in der Zeit zurück nochmal. Ne? Wir erzählen auch von der Vergangenheit und von Vergangenheitsbewältigung. So.
Es ist ein komplett anderer Film, wenn man so sieht, zum Ende hin, als der einem zu Beginn versprochen wird. Und wäre dann nicht das Kinoplakat, was eben quasi sehr eindeutig illustriert oder mehr oder weniger eindeutig, was wir am Ende sehen. Aber der Film selber ist ein völlig anderer, finde ich, am Ende, als der mir zum Beginn, ich möchte nicht sagen versprochen wird, aber suggeriert wird. Weil ich dachte echt, wir sehen jetzt so ein Ergetten-Abenteuer, da ist Christopher Walken, da ist Charles Napier, Roy Scheider muss vor denen fliehen, die sind ihm auf der Spur und quasi die seien die Bedrohung für ihn. Und was sie, wie sich dann relativ bald herausstellt, nee, die fliegen eigentlich irgendwie nach 40, 50 Minuten aus der Handlung. Und die wahre Bedrohung ist die Frau, mit der er sich da eingelassen hat. Und ja, wie schon gesagt, die Sünden der Väter. Und irre, irre.
Ja.
Der Film löst das auch nicht auf, ne? Also dieses, wir haben das jetzt nicht vertieft mit dem, was da genau passiert ist mit dem Menschenhändlerring. Und ich denke mal, das ist auch fast so ein bisschen, wie gesagt, mein Gefühl ist, der Film überhebt sich da fast ein bisschen. Aber in dem Moment, wo sie eben, Entschuldigung, dicker Spoiler, stirbt am Ende, ist der Film dann eben auch sofort vorbei.
Konsequenter Abspann. Also wie gesagt, dieses Schlussbild da hinzusetzen, ja, das ist schon eine Nummer. Ja, ja. Ist ja natürlich auch wieder schön am Schluss mit den Regencapes gestalterisch gemacht. Du hast einen doppelten Filter drin, du hast erstmal diese Geräusche von den Niagara-Fällen und diesen Tourguide, der da steht, der schreien muss und kaum einer versteht ihn, weil dieses Geräusch trotz, sag ich mal, Oldschool-Stereo-Klang übertönt das alles, wo ich mir immer gefragt habe, wer in der letzten Reihe versteht den noch keiner? Und dann haben die alle diese gelben Regencapes an und dann steht er natürlich als einziger da im Anzug da. Übrigens auch ein toller Anzugfilm, nebenbei gesagt. Die haben schöne Anzüge an in dem Film. Maßgeschneiderte Nadelstreifenanzüge mit tollen individuellen Krawatten und so weiter. Und dann sticht er da raus und immer mit seinen Schlaghosen N70er und dann diese frisch polierten Halbschuhe und rennt dann Niagara-Fällen rum. Und ehrlich gesagt habe ich mich am Schluss ein bisschen gewundert, dass er nicht selber noch mit abrutscht, weil es ist ja schon nicht die passende Kleidung. Aber ja. Kleiner Gag am Rande.
Nee, sehr schön beobachtet. Du hast sowieso immer so ein super Auge und ein super Gehör für technische Details. Ich meine, du allein bist schuld, dass ich mir die UHD von Infinity Pool gekauft habe, also beziehungsweise die Rezension, die du geschrieben hast, wo du eben auch nochmal genau auf so den fotochemischen Prozess eingegangen bist in der Kritik. Und ich dachte, oh cool, wenn der Stefan sich da so drüber auslässt, dann kaufe ich mir diesen Film auch, obwohl ich da gar nicht so großes Interesse daran habe. Deswegen, ich bin immer sehr dankbar dafür, auch für deine Erwähnung eben der begrenzten akustischen Möglichkeiten, technischen, die der Film damals hatte. Und dass diesem Umstand die Tatsache geschuldet ist, dass wir den Tourguide gar nicht verstehen. Oder vielleicht war das auch so gewollt, ich weiß es gar nicht. Also so oder so, ich finde es interessant, was der Tourguide da erzählt, weil der redet, glaube ich, die große Zeit nur davon, wie viele Menschen sich da in den Tod gestürzt haben und dass es ja ein sehr attraktiver Spot war, um sich das Leben zu nehmen oder ist. Und ich dachte, hä? Also das ist nicht das, was ich hören wollen würde, wenn ich einen Ausflug mit der Familie zu den Niagara-Fällen machen würde. Aber tolle Location, ja. Tolle Location.
Absolut, also erstmal Blush und natürlich danke, nicht zu viel, aber das ist, ich denke schon, dass der Film hier bewusst auch mit den möglichen Stereo, mit dem Stereo-Setting spielt und das also im Vordergrund, die Kamera steht ja hinten auch und auch genauso die Mikros ein paar Reihen weiter hinten, dass man das genau eben wieder, sind wir wieder bei dem Unmittelbaren, was ja auch Fujimoto und Demi so können, aus dieser Perspektive genau hören. Du hast das Gefühl, du stehst an der Stelle und hörst halt gerade noch so, aber irgendwie ein bisschen schlecht den Typen da vorne reden. Das macht es halt, ja, authentisch, ist wieder so ein Wort. Aber dass er zum Beispiel auch erzählt, Leute, passt auf, ihr kannst zur Sache gehen. Ich will eigentlich an der Stelle kurz zum Finale auch nichts anderes hören. Ich will nicht hören, wie schön es da ist. Ich will sagen, this is deadly on deadly ground. Das will ich am Schluss hören, weil es macht ja nochmal Spannung. Hm. Das stimmt schon alles. Ich will noch kurz ein Zitat vorlesen, weil wir haben natürlich auch diese Edition hier. Und wir haben jetzt gar nicht dieses 40-seitige Booklet groß durchgearbeitet. Ich wollte nur erwähnen, da stehen viele gute Sachen drin.
Die sieht unglaublich wertig aus, diese Edition. Ne? Das ist so ein harter, ganz harter, fester Schuber. Und das sieht aus wie eine Deluxe-Ausgabe der Bibel.
Leineneinband auch noch so mit der Leinenstruktur. Ja, das ist schon toll. Stimmt. Auf jeden Fall steht hier relativ am Anfang des ersten Textes folgender Satz, weil es darum geht, welche Stellung hat denn vielleicht eigentlich der Film in Jonathan Demmys Karriere? Ist er gut, ist er schlecht? Was bedeutet das damals? Und scheinbar wurde in einem Buch, sie sagt, rather unfair geschrieben, dass das der least successful Film ist, also successful in jeglicher Hinsicht scheinbar, that Demi has ever directed. Und dann spricht sie weiter, die Jeva Lange, wenn ich sie richtig ausspreche. They're not alone in this opinion, though. Over the years, Last Embrace has earned a reputation as a bad film. An ambitious young director's laughable attempt, also dieser lächelnswerte Versuch, to emulate his idol Alfred Hitchcock. But while it's true that the film has its oddities, wir haben über die Oddities schon gesprochen, its quirks,
eine ganze Menge.
Its quirks and at times even its gaping holes, A Last Embrace is far more than just an Hitchcock homage or an early career misfire. On the contrary, it's the first of Demi's films to cohere all his most brilliant impulses as an auteur.
Ja,
das finde ich doch interessant, dass man den Film eben nicht so klar einordnen kann, sagen, er hat vielleicht auch das, aber er hat eben auch das. Und das macht es doch auch spannend, drüber nachzudenken.
Ich kann dem nicht ganz folgen, weil sie sagt, ja, es ist schon wahr, dass der Film seine Merkwürdigkeiten hat oder Merkwürdigkeiten aufzeigt, aber er ist trotzdem gut. So lese ich diesen Satz jetzt sehr, sehr stark verkürzt. Der Satz ist ungefähr 5 Zeilen länger. Und ich denke, er ist gerade wegen dieser Merkwürdigkeiten gut. Ich gucke diesen Film, weil ich eben Charles Napier sehen will, der Erdnüsse frisst. Also allein, dass man ihm diese Eigenart gibt, dass er eben quasi auf seiner auf der Spur von Roy Scheider eine Spur von Erdnussschalen hinterlässt, ist so cool. Also das mag ich eben auch an Demi-Filmen. Und deswegen gucke ich eben auch gerade die frühen Demi-Filme oder relativ frühen Demi-Filme so gern. Deswegen liebe ich eben Melvin and Howard oder Gefährliche Freundin oder Married to the Mob. Weil wegen dieser ganzen kuriosen Typen. Ich gucke Mafiosi Braut, also Married to the Mob wegen Dean Stockwell, weil er eben da chargieren darf und einfach crazy sein darf. Mhm. Ich finde, in dieser Schaffensphase ist das die größte Qualität, die Demi-Filme für mich aufweisen. Und auch die Columbo-Folge ist relativ merkwürdig für Columbo-Standards, möchte ich mal sagen. Gerade in der Wahl seines Mörders oder Columbos Gegenspielers. Insofern, ja, also ich finde, die Merkwürdigkeiten sind hier kein Bug, sondern ein Feature, wie man so schön sagt.
Genau, es war jetzt ein verkürzter Abschnitt und sie führt ja dann auch weiter aus. Ich wollte jetzt nur nicht hier eine ganze Seite rezitieren. Ich denke, dass sie zumindest beide Aspekte erstmal beleuchtet, dass es eben diese Ansicht über den Film gab und die gab es halt. Das wollte ich nochmal fairerweise rausstellen, dass nicht alle Leute den Film damals toll fanden oder dass es eben vielleicht Bad Reputation ist oder dass er eben vielleicht auch bis heute in der Retrospektive nicht gewürdigt wird, leider. Das sind ja einfach mal Fakten, die man auch rausstellen darf. Und dann aber zu sagen, aber Moment mal, er ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Das, ne, also bloß weil Leute ihn vielleicht komisch finden und in dem Komischen, anders als wir, weil wir halt entspannte, coole Typen sind, in dem Komischen halt nicht die Qualitäten sehen. Genau, und dann beginnt es ja erst, ihr Text so richtig, aber auf jeden Fall, ja. Ich finde es einen interessanten Ansatz, so offen in den Text reinzugehen und nicht, sag ich mal, ich mache ja auch gerne Analyse, aber nicht jetzt streng analytisch zu sagen, ja. Ich schreibe jetzt erstmal 3 Seiten über Film-Noir-Hintergründe und die ganze Story und wer Jonathan Demme war, sondern halt wirklich in den Film gleich einzutauchen und sagen, okay, wir haben ja diesen Film, was war und ist er eigentlich und dann so. Das finde ich sehr ansprechend.
Und ist auch legitim natürlich. Ich finde sowieso, also eine der wenigen schönen Sachen am Älterwerden ist eben, dass man in der eigenen Lebenszeit sehen kann, wie Karrieren von Filmschaffenden reevaluiert werden. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Ich gehe auch nicht immer mit und ich muss jetzt auch nicht auf jeden B-Filmer der 70er Jahre gucken und sagen, ja, eigentlich sind das alles geheime Meisterwerke. Also da bin ich auch ganz vorsichtig. Aber im Falle von des Frühwerks von Jonathan Demme hat sich da auch einiges getan. Genauso wie bei, wo ich es eben stark bemerkt habe, aber auch weil ich eben großer Fan bin, ist Michael Mann oder Brian De Palma. Das sind so Regisseure, die waren in meiner Jugend, möchte ich mal sagen, noch verschrien, als die Michael Mann war, der immer dem Erfolg von Miami Vice und später Heat hinterherrannt und eigentlich keinen zweiten guten Film oder keine zweite gute Fernsehserie gemacht hat. Und Brian De Palma, das war eben immer so, ja, der macht eben Hitchcock-Abklatsche. Das ist alles so, ja, ganz nett und ganz spannend, aber eigentlich auch ziemlich billig und Hitchcock war besser. Und schön einfach zu sehen, jetzt so im Laufe der Jahre, dass eben leider auch viel zu spät und im Falle von Demme eben viel zu spät, weil er ist ja schon vor einigen Jahren verstorben, jetzt so eine neue Wertschätzung erfahren. Und ich finde natürlich, Umarmung hat die verdient, ohne Zweifel. Also das ist, ich würde mitgehen bei dem It's the least of his movies. Also ich würde ihn jetzt auch nicht so direkt mit der Corbin-Produktion vergleichen, weil ich finde, das ist ein unfairer Vergleich, weil die sind ja wirklich für 3,50 Euro produziert worden und unter völlig anderen Bedingungen, sagen wir auch, was so den Blick aufs Publikum betrifft, weil Tödliche Umarmung ist schon so ein mainstreamiger Film, aber er ist trotzdem höchst sehenswert, ja.
Ja, und auch elegant halt schon. Er ist schon auch elegant.
Er ist ein bisschen vergessen tatsächlich, kommt mir auch so vor. Also ich glaube, für die meisten Menschen, die jetzt nicht so knietief im Thema Film drin stecken wie wir, für die beginnt wahrscheinlich die Karriere von Demme mit, na, möchte ich mal sagen, Mafiosi-Braut oder Schweigender Lämmer, so Ende der 80er, frühe 90er Jahre. Da gibt es die Leute, die, glaube ich, schon relativ investiert sind in Film, aber auch für die gucken wahrscheinlich so als erstes auf Melvin and Howard oder Stop Making Sense, als so die Filme, mit denen er auch so seine ersten großen Erfolge feierte. Und da fällt eben natürlich Umarmung oft so ein bisschen raus aus der Betrachtung. Und ja, ich würde mich freuen, wenn jetzt auch so als Folge unseres Gesprächs mehr Menschen hier Last Embrace nachholen.
Mich genauso.
Stefan, ich lese hier gerade auf einem kleinen Notizzettel, den mir jemand versteckt in einem Lippenstift zugespielt hat. Du hast ein paar neue Veröffentlichungen. Wo kann man mehr von dir lesen, hören, sehen?
Ich bin ja immer wieder mal ein bisschen tätig und aktuell.
Ein bisschen, du bist super umtriebig und sehr versiert und profiliert, ja, sag mal.
Zu viel Blush. Ja, ich mache es ja gerne, ich will immer irgendwas tun. Und publiziert wurde gerade die große Magnum Ultimate Complete Collection Box hier mit 38 Discs irgendwas. Ist schweineteuer, holen sich halt wirklich nur du würdest dir die Columbo-Box holen, klar, und manche holen sich halt die Magnum-Box. Aber da war es eine interessante Recherche und auch ein sehr, es wird ja immer auch in gewissen Unterschieden lektoriert und auch nochmal nachjustiert, aber hier waren sie schon sehr, sehr gründlich, weil sie auch wussten, da hängen alle Fans dahinter und wenn da bloß der kleinste Fehler drin ist, dann schreit gleich die Hälfte der Bevölkerung auf, Moment, das kann ja gar nicht sein. Also das ging hier sehr gründlich durch und jetzt steht die Box, wir müssen jetzt ein paar Wochen zurückdenken, heute kam sie an, steht sie schon hier. Das ist natürlich schön für Fans. So, jetzt ist Magnum halt auch bloß eine Serie, aber für manche bedeutet sie mehr, für manche weniger.
Ja, ach komm, für meine Generation, ich glaube Menschen vor allem, die ein paar Jahre älter sind als ich, war das glaube ich die Serie eine Zeit lang. Ja.
Genau, und ansonsten freue ich mich persönlich sehr über zwei Titel, die dann jetzt relativ aktuell sein werden oder die erst erscheinen werden, wenn der Podcast rauskommt. Und zwar ist das Wolfen. Da habe ich mit Markus Stiegelegger zusammen das Booklet geschrieben. Der kommt ja erstmals auf Blu-ray hierzulande raus, auch in einer schönen Edition. Und der Höllentrip Altered States von Ken Russell habe ich auch das Booklet geschrieben. Das sind für mich einfach zwei großartige Filme aus einer großartigen Zeit um 1980 Altered States und 81 Wolfen und Last Embrace 79. Also es ist schon eine tolle Phase, so die 70er, 80er, ne?
Ich würde auch sagen, es ist nicht verkehrt tatsächlich. Also was so Genre-Kino, also gerade so, ich meine, wir sind bei Genre-Kino ja nie irgendwie knapp dran. Es gibt immer wieder Produktion. Aber natürlich in der Größenordnung von großen Studios mit großen Stars und großen Budgets, das ist natürlich, also das ist ein paar Jährchen her, dass es sowas gab. Insofern, ich freue mich auch sehr drauf und ich mag Wolfen und Altered States sehr gerne. Und natürlich mit deinem Input obendrauf nochmal extrawertig. Empfehle ich mal blind. So. Mehr kann ich ja nicht tun. Hab's ja nicht in der Hand.
Ja.
Sehr gut. Tödliche Umarmung. Gucken. Ja. Stefan, wiederkommen.
Sehr gerne. Und genauso machen wir's.
Alles klar.
Danke, Patrick. Ciao.
Roy Scheider. Janet Martlin. And all the mystery. And fear and terror that love can hold.
I love you, Harry. I love you.
From first kiss to last embrace.